Guten Morgen miteinander. Vielen Dank, Max, für die Textlesung. Eine gewaltige Botschaft. Und ich habe einen riesigen Vorteil euch gegenüber. Ich durfte mich schon stundenlang damit beschäftigen. Und der Herr hat auch mein Herz angerührt. Ja, Erweckung unter dem Volk Gottes, das ist das Thema über die ganze Predigtserie zu diesem Propheten Haggai. Und wir haben, letzten Sonntag habe ich damit begonnen, mit diesem ersten Vers. Und die Hauptbotschaft war irgendwie, Gott handelt in der Geschichte. Wir haben ein ganz konkretes Datum, es wird ein König erwähnt, Darius, es werden Männer erwähnt, wie Haggai, der Prophet, Zerubabel, der Statthalter, der aus dem Geschlecht Davids war, der ein Vorfahre Jesu ist, und Jeschua, der Hohepriester, was auf Griechisch, Jeschua auf Griechisch ist Jesus. Auch hier haben wir den Bezug zu Jesus. Und Gott handelt in der Geschichte. Gott will, dass dieses Haus in Jerusalem, das zerstört wurde, wieder aufgebaut wird. Nochmal ganz kurz Rückblick. Das Volk Israel wurde unter dem König Nebukadnezar erobert. Jerusalem, Juda wurde erobert, Jerusalem zerstört, der Tempel 586 vor Christus zerstört. Israel kommt in die Verbannung, ins Exil und muss dort 70 Jahre ausharren, so wie es Jeremia, der Prophet, geweissagt hat. Aber Gott will, dass sein Volk wieder zurückkommt. Und es heißt hier dreimal Rückkehr aus der Verbannung. Und wir befinden uns hier. Dieser Prophet Haggai hat im Jahre 520 vor Christus geweissagt. Und Kyros, das war der König, der dieses babylonische Reich erobert hat. Das war ein persischer König. Und er hat dieses sogenannte Edikt, das Kyros-Edikt herausgegeben, dass Israel zurückgehen durfte und sogar den Tempel wieder aufbauen durfte, beziehungsweise sogar sollte, musste. Das war der Befehl. Und so sehen wir, wie Gott in der Geschichte handelt. Wenn er will, dass sein Haus gebaut wird, dann wird es gebaut. Da kann kein Kaiser, kein König, niemand widerstehen. Und wir haben gesagt, der Bau des Hauses Gottes, der Tempel in Jerusalem, ist übertragen, dürfen wir übertragen auf uns als Gemeinde, denn wir sind heute, die Gemeinde Jesu Christi weltweit, ist heute der Tempel Gottes, das Haus Gottes, in dem Gott sich auf dieser Erde offenbart. Das ist der Zusammenhang für uns. Und jetzt haben wir heute gehört, im Vers 14 dieses ersten Kapitels, dieser ersten Rede des Haggai, und der Herr erweckte den Geist. In deiner Übersetzung heißt es den Eifer. Wortwörtlich, er erweckte den Geist Zerubabels. Und wieder werden diese Männer erwähnt, Zerubabel, Jeschua und nun auch das Volk. Gott hat eine Erweckung geschenkt. Und das ist die erste Botschaft, die wir wirklich festmachen wollen, die wir in Stein meißeln wollen, irgendwo da anschlagen. Gott ist es, der die Erweckung bewirkt. Eine Erweckung kann man nicht machen. Da kann man noch so viel mit allen möglichen Methoden arbeiten. Eine Erweckung, eine geistliche Erweckung ist das Werk Gottes. Und was wir aber machen dürfen, ist, dass wir genau hinschauen, wie diese Erweckung zustande kam. Und so haben wir heute das Thema, die Voraussetzungen für geistliche Erweckung. Ich werde mich heute im Speziellen auf die ersten 11 Verse konzentrieren in dieser Rede, in dieser ersten Rede. Und dann in der Fortsetzung dieser Serie dann über spezifische Elemente einer Erweckung. Das dürfen wir vom Wort Gottes betrachten, beobachten und uns fragen, was bedeutet das für uns? Also heute die Voraussetzungen für eine Erweckung. Und das Erste, damit eine Erweckung geschieht, ist, dass Gott einen Propheten schickt. Gott schickt den Propheten. Das Volk hat nicht gesagt, lieber Gott, wir brauchen einen Propheten, kannst du uns nicht einen Propheten schicken? Das Volk war in seinen Gedanken völlig woanders. Gott in seiner Liebe schickt den Propheten. Und dieser Prophet Haggai hat drei, also in seiner Botschaft finden wir heute drei Elemente, die diese Botschaft beinhaltet. Zuerst rückt er ein falsches Denken zurecht. Das ist das Erste, was er macht. Das Zweite ist, dass er auffordert zum Nachdenken über die Situation, in der sie sich befinden. Er sagt, denkt's nach. Und das Dritte ist, dass er einen Ausweg, eine Lösung aus dieser Krise zeigt. Beginnen wir beim ersten Punkt, dass der Prophet ein falsches Denken zurechtrückt. Wir haben gehört, da heißt es, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Ganz eine einfache Botschaft. Das Haus Gottes liegt verödet da. Sie wollen oder leben in ihren getäfelten, in ihren schönen Häusern. Und Gott sagt, da stimmt doch etwas nicht, oder? Und wir sehen, dass sich hier ein falsches Denken im Volk Gottes eingeschlichen hat. Und das falsche Denken besteht darin, dass sie sagen, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Das war ihre Erklärung. Sie haben sehr wohl gesehen, dass das Haus Gottes am Boden liegt. Aber sie sagen, es ist noch nicht so weit. Und das ist ein falsches Denken, das sich im Volk eingeschlichen hat. Und das scheinbar sogar bis zu den Leitern Zerubabel und Jeschua durchgedrungen ist. Und es ist interessant, dass diese erste Botschaft in erster Linie mal an die Leiter, an diesen Zerubabel und an diesen Jeschua, erfolgt. Gott beklagt sich bei den Leitern, wie das Volk denkt. Und es ist ein falsches Denken, das sich hier eingeschlichen hat. Wie kam denn dieses falsche Denken überhaupt zustande? Wie kam denn das Volk darauf, so zu denken? Ich lese jetzt ein paar Verse aus dem Buch Esra vor. Ich habe euch diese Verse aufgeschrieben in dem Zettel, weil da sehen wir, wie sich das entwickelt hat, dass sie zu diesem falschen Denken gekommen sind. Esra 3, Vers 8, da lesen wir. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft in Jerusalem, beim Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks und so weiter, begannen sie zu arbeiten. 538 hat der Kyros dieses Edikt gegeben, sie ziehen nach Jerusalem und im zweiten Jahr, 536, beginnen sie zu arbeiten. Vers 10, so legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Super! Dabei ließ man die Priester in ihrer Amtskleidung antreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, den Herrn zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn. Denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn. Und dann lesen wir noch im Vers 13 zum Schluss, denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Hey Leute, das war eine Aufbruchstimmung. Das war ein Enthusiasmus. Da war Begeisterung da. Da war Erweckung da. Eine Aufbruchstimmung. Bis in die Ferne hörte man das Jauchzen des Volkes. Und nun lesen wir im Kapitel 4. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Serubabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhaddons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Wer sind diese Leute, die hier mitbauen wollen? Sie werden als Gegner, als Feinde bezeichnet. Und ich sage es jetzt einfach, es sind die Menschen, die dann zur Zeit Jesus als die Samaritaner bezeichnet wurden. Ein Mischvolk, das sich aus Juden und Assyrer, die damals hierher gebracht wurden, gemischt haben. Und dieses Mischvolk sagt jetzt, super, wir bauen mit. Und jetzt sagen die Leiter, da sagten Serubabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein, wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hatte. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie bestachen königliche Ratgeber, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien, bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Das heißt, hier haben sie begonnen. Dann wurde das unter Kyros unterbrochen und erst später unter Darius setzten sie diesen Bau fort. Und wir lesen dann in Esra 4, Vers 24, damals wurde die Arbeit im Haus Gottes in Jerusalem eingestellt und sie blieb eingestellt bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. 16 Jahre. 16 Jahre, nichts mehr. Zuerst Begeisterung, dann 16 Jahre, nichts mehr. Und was war die Erklärung? Die Zeit ist einfach noch nicht da. Es funktioniert ja nicht. Wir können das Haus Gottes nicht bauen. So hat sich dieses falsche Denken eingeschlichen, weil Widerstände aufgetreten sind. Ich würde sagen, politische Spielchen. Diese königlichen Beamten in Persien wurden bestochen. Die haben das Ganze, den ganzen Bau in Stocken gebracht. Und das Volk hat vielleicht anfänglich noch dagegen gewirkt, die Leiter noch dagegen gearbeitet. Und irgendwann einmal ist das eingeschlafen. Und jetzt kommt der Hagge und sagt, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Und das ist eine harte Botschaft. Also ich staune immer wieder neu, sage ich euch. Ich staune immer wieder neu, wie ernst die Botschaft der Propheten ist. Denn ich könnte mir vorstellen, ich sage das ganz ehrlich, ich wäre anders an die Sache rangegangen. Ich wäre diplomatischer an die Sache rangegangen. Ich hätte gesagt, Serubabel, Jeschua, glaubt sie nicht, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Tempelbau? Ja, es tut mir ja leid, sehen zu müssen, dass wir da Widerstände haben. Ihr seid so arm, ihr werdet bedrängt. Das wäre eher meine menschliche Art zu sprechen. Gott sagt zu Haggai, geh hin, zack, rede Klartext. Und das finde ich immer wieder neu interessant. Wie ist es bei uns, Geschwister? Und ich denke, diese Problematik, dass wenn Probleme auftauchen, wenn Widerstände auftauchen, dass wir dann geneigt sind, uns zurückzuziehen, das kennt doch jeder, oder? Und es ist auch tatsächlich so, dass unser Dienst, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, wenn wir im Reich Gottes, wenn wir in der Gemeinde am Haus Gottes bauen, das geht nicht glatt runter. Da gibt es immer wieder Widerstände, Probleme, Problemchen, noch ein Problemchen, noch ein Problemchen. Und das zermürbt. Und es ermüdet uns und führt uns dazu, dass wir aufgeben. Aber auch als Gemeinde, das ist ja nicht nur für mich individuell, auch als Gemeinde erleben wir Probleme und Problemchen und Hindernisse auf diesem Weg, den Gott uns geboten hat, sein Haus zu bauen. Denn das Gebot Gottes steht, sein Haus zu bauen. Und so haben wir als Gemeinde vielleicht eine Phase, wo eine Aufbruchstimmung herrscht, wo wir begeistert sind, wo wir uns freuen. Und dann kommen Hindernisse, Probleme, Problemchen, und ich sage es bewusst so ein Durcheinander, Missverständnisse. Was machen wir dann? Hören wir dann auf? Ziehen wir uns zurück? Und da muss ich sagen, nein. Probleme und Hindernisse sind uns vorhergesagt. Ganz klar. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Probleme, Widerstände sind uns vorhergesagt. Der Teufel will nicht, dass das Haus Gottes gebaut wird. Es ist ein Kampf. Nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte in den himmlischen Sphären. Und der Herr hat zu mir gesprochen durch diesen Text. Dass wir uns nicht abhalten lassen dürfen. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie machen wir weiter? Und ich habe dem GETS-Team und dem Vorstand und der Spurgruppe, die sich mit den Räumlichkeiten beschäftigt, es Mail gemacht und ich habe gesagt, Leute, wir müssen wirklich gut überlegen, was wir jetzt machen, in welche Richtung wir gehen. Natürlich, die finanzielle Situation ist ein Gradmesser. Wenn wir die Räumlichkeiten nicht bezahlen können, können wir es nicht bezahlen. Das ist völlig klar. Aber es geht auch um unsere innere Haltung. Und ich persönlich, ich sage jetzt wirklich persönlich, und ich nehme für mich nicht den Anspruch, dass ich eine Vision gehabt habe oder irgendwas, aber ich frage mich einfach, wenn wir die Räumlichkeiten verkleinern, haben wir gerade Platz für uns. Platz für uns sozusagen. Aber nicht die Vision, die wir eigentlich formuliert haben, dass wir diese Gegend hier erreichen wollen. Es ist dann kein Platz sozusagen. Und dieser Gedanke beschäftigt mich sehr. Und ich möchte uns bitten, dass wir im Gebet da wirklich dranbleiben, dass der Herr uns bewahrt vor einer falschen Entscheidung und uns auch Mut gibt, aber keine nicht Mut zu einer dummen Entscheidung, also das nicht. Dani und ich haben vorher noch kurz diskutiert darüber. Es ist sehr gut, wenn wir rational und gut abklären, was Sache ist. Aber wir brauchen dann auch einen Glaubensweg, einen Glaubensschritt. Und Haggai ist für mich eine Botschaft und ich hoffe, es ist eine Botschaft für uns alle. Falsches Denken, das der Prophet aufdecken muss und aufdeckt. Und dieses falsche Denken hat eine Konsequenz. Es ist sehr, sehr wichtig. Es ist nämlich die Konsequenz, dass sie nicht nur das Haus nicht bauen, sondern wenn wir den Auftrag Gottes nicht mehr treu erfüllen und unsere Energie in den Bau des Hauses Gottes stecken, dann muss ja diese Zeit und diese Energie mit etwas gefüllt werden. Und das haben sie auch gemacht. Sie sind in ihren getäfelten Häusern gesessen. Das heißt, die haben sich sehr wohl Gedanken gemacht, wie schön ihre eigenen Häuser sein sollen. Wir haben gelesen, dass sie viel gewollt haben. Sie wollten viel, haben wir im Vers 9 gehört. Sie sind gelaufen für ihre eigenen Häuser. Leute, da steckt eine Energie drinnen. Das heißt, die Energie, das Denken, die eigentlich für den Hausbau bestimmt ist von Gott, haben sie woanders investiert. Und das ist ein völlig logischer Gedanke. Völlig klar. Und hier warnt uns die Heilige Schrift, und ich lese nur kurz einen Text aus dem Timotheusbrief vor, wo Paulus dem Timotheus sagt, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsamkeit. Die aber reich werden wollen, die viel haben wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Gewaltig. Unvernünftige und schädliche Begierden entstehen dort, wo wir viel haben wollen. Und das war die Situation bei den Israeliten. Sie wollten plötzlich sehr viel für sich selber haben. Und in dem Parallelpropheten, Prophet Zacharja, wird das Volk bezüglich ganz konkreter Sünden ermahnt. Das heißt, es gibt keinen Platz der Neutralität, dass ich sagen könnte, ja gut, ich habe jetzt keine Zeit für Gottes Auftrag, für die Nachfolge Jesu, für die Gemeinde, ich habe jetzt keine Zeit. Und ich bewege mich auf neutralem Boden. Nein, Geschwister, wo wir den Bau des Hauses Gottes vernachlässigen, kommen andere Dinge in unser Leben rein, die zu unvernünftigen und schädlichen Begierden kommen können. Also dieses falsche Denken ist ein irrsinniges Problem, ein großes Problem. Und deswegen ist das Erste, was er zurechtrücken muss, nämlich, dass dieses falsche Denken aufgedeckt wird. Das Zweite, was er jetzt macht, ist, richtet euer Herz auf eure Wege. Das kommt zweimal vor, hier und dann noch einmal in Vers 7. Richtet euer Herz auf eure Wege. Das ist die wörtliche Übersetzung. Der Sinn davon bedeutet, denkt darüber nach. Bedenkt eure Wege. Das ist das Herz. Das Herz ist in der Bibel der Sitz der Überlegungen, des Denkens. Denkt über eure Wege nach. Das ist Gottes Aufforderung an sein Volk. Und diese Verantwortung haben wir, dass wir über die Situation nachdenken, die Situation beurteilen und dann Schlüsse ziehen. Das ist was total Menschliches, das macht jeder Mensch. Er überlegt sich, was Sache ist, er versucht zu beurteilen und dann handelt er. Und genau das sagt Gott auch. Schaut eure Wege an. Bedenkt eure Wege. Und jedes Denken braucht eine Grundlage. Und unsere Grundlage soll die Heilige Schrift sein. Biblisches Denken. Das ist mir so ein großes Anliegen. Darum machen wir jetzt auch am Mittwoch die Serie über die stille Zeit, damit wir wieder motiviert werden. Sollte jemand nicht motiviert sein, die Bibel zu lesen? Denn nur durch das Lesen der Heiligen Schrift entwickeln wir ein biblisches Denken. Denn die Heilige Schrift, das Neue Testament, hat nicht für jede Gelegenheit ein Gebot, wie die Pharisäer das geglaubt haben, dass es für jede Gelegenheit im Leben ein Gebot gibt. So funktioniert das nicht. Sondern Gott gibt uns in seinem heiligen Wort seine Gedanken und wir sollen durch das Lesen der Bibel ein biblisches Denken entwickeln, damit wir beurteilen können. Und Gott sagt, schaut her, ich habe dreingeblasen in eure landwirtschaftliche Arbeit, in eure Ernte, wutsch, weg war's. Ihr habt Mangel gelitten und ihr solltet das richtig beurteilen. Ihre Beurteilung war, es ist nicht die Zeit. Aber Gott sagt, ich wollte, sagt er dann später in Kapitel 2, Vers 17, das sehen wir dann, Ich wollte, dass ihr zu mir umkehrt. Das war sein Anliegen mit der Situation und das haben sie nicht verstanden. Und darum ist es so wichtig, dass wir vom biblischen Denken geprägt werden. Und wenn das fehlt, dann schickt Gott in seiner Liebe einen Propheten. Es ist ein Liebesakt. Obwohl dieser Prophet eine harte Botschaft bringt, ist es ein Akt der Liebe, der sagt, hey, passt auf, ihr seid falsch unterwegs. Und diese Liebe Gottes, die sehen wir nicht nur an den Propheten, sondern die sehen wir an dem ultimativen Propheten Jesus Christus. Gott schaut auf diese Welt und sagt, da stimmt's nicht. Und Gott liebt diese Welt und schickt seinen Sohn in diese Welt, der uns die Gedanken Gottes offenbart. Aber dieser Prophet Gottes ist viel, viel mehr als ein Haggai. Denn dieser Prophet Gottes sagt nicht nur, dass unser Denken falsch ist, sondern er gibt sein Leben, er gibt sein Leben für uns hin. Er ist wie ein Hirte, der die Schafe sucht. Und darum ist Jesus Christus der Liebesbeweis Gottes schlechthin. Und wir sollen immer wieder zu Jesus kommen und all diese Propheten und all diese Helden des Alten Testamentes weisen auf Jesus hin. Richtet euer Herz auf eure Wege. Und es ist klipp und klar, die Erklärung ist völlig klar, dass sie Mangel leiden und eigentlich hat ja Gott verheißen in diesem Land Israel, dass es ein Land ist, das von Milch und Honig fließt. Also das ist ein Inbegriff von Reichtum, von Köstlichkeiten, die man genießen darf und sie erleben nur Mangel. Und da stimmt doch irgendetwas nicht, wenn die Verheißungen Gottes nicht da sind. Geschwister, welche Verheißungen gibt Gott uns? Welche Verheißungen gibt Gott uns? Ich greife jetzt das Thema der Versorgung auf. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seid nicht besorgt. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Wir brauchen nicht besorgt sein für unser irdisches Leben. Ist das nicht eine unglaubliche Befreiung, die Jesus uns hier schenkt? Und er sagt dann noch einmal, Vers 31 im Matthäus 6, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? All die Dinge, die wir da gelesen haben. Denn nach diesem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass sie dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Eine gewaltige Verheißung. Gott befreit uns von dieser Sorge, dieser Mühle des alltäglichen Lebens. Und da müssen wir uns jetzt ganz gleich fragen, das ist ein Indikator. Wie geht es mir dabei? Ertappe ich mich dabei, dass ich immer wieder von Sorge, ich sage jetzt übertrieben natürlich, zerfressen werde. Dass die Sorgen des täglichen Lebens mich vereinnahmen. Dass die Sorgen des täglichen Lebens mich so weit bringen, dass ich vom Reich Gottes abgelenkt werde. Und wenn das der Fall ist, Geschwister, dann müssen wir erkennen, dass mit unserem Christsein etwas nicht stimmt. Eine zweite Verheißung lese ich uns vor aus dem Philipperbrief, dem Brief der Freude. Freut euch im Herrn, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Können wir uns freuen? Freuen wir uns? Freust dich, Beat? Super. Ich freue mich auch. Jeden Tag neu. Freut euch im Herrn, sagt er. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Wir dürfen in unserer Freude, die Kante strahlt nach außen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, wiederum, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Freude und Friede sind uns verheißen. Wie geht es mir? Ist es das, was ich erlebe in meinem Christsein? Geschwister, wenn nicht, dann stimmt etwas nicht und dann gilt das Wort des Propheten, richtet euer Herz auf eure Wege, prüft eure Wege. Vielleicht stimmt da irgendetwas nicht. Nun kommen wir zur Lösung und die Lösung ist unglaublich simpel. Unglaublich simpel ist die Lösung. Haggai 1,8. Das ist die Lösung. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Das ist die Lösung. Unglaublich simpel, oder? Geht's hin und baut's. Geht hin und erfüllt meinen Befehl. Erfüllt mein Gebot, dass das Haus in Jerusalem gebaut werden soll. Und jetzt ist noch eine ganz wichtige Ergänzung. Dann werde ich Gefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Und wir werden sehen, dass es in diesem Propheten Haggai sehr stark um die Herrlichkeit Gottes geht. Und die Herrlichkeit Gottes können wir auch übersetzen mit der Ehre Gottes. Wir können sagen, Gott sagt, sucht meine Ehre, sucht die Verherrlichung Gottes und baut das Haus und baut mein Haus. Das ist die Botschaft. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass es mir gut geht, sondern es geht darum, dass Gottes Ehre und Herrlichkeit in dieser Welt strahlt. Und das Geheimnis ist das, dass wenn wir Gottes Herrlichkeit suchen, wenn wir Gottes Reich zuerst suchen und seine Gerechtigkeit, dann fügt Gott alles andere hinzu. Wenn ich aber nach diesen Dingen strebe, wie die Israeliten zur Zeit Haggais dann auch gestrebt haben, dann bläst Gott rein. Und es entsteht Mangel. Das ist ein geistliches Gesetz, das die Heilige Schrift uns gibt. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Geschwister, und wiederum, das ist so eine Befreiung. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um uns. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wollen wir suchen. Und im Gebet erbitten und Gott sagen, Gott, es ist deine Herrlichkeit. Es ist nicht meine, es ist nicht unsere. Und Gott wird sich verherrlichen, dass der Bau des Hauses Gottes zustande kommt. Das ist dann die Botschaft, das nächste Mal, dass wir sehen, wie ganz konkret dann die Erweckung vonstatten geht, dass sie beginnen, das Haus Gottes zu bauen. Also die Ursache, warum das zum Stillstand gekommen ist, das waren die Widerstände der Feinde. Das Volk hat sich abhalten lassen, hat einen falschen Schluss draus gezogen. Und jetzt schickt Gott den Propheten, der dieses falsche Denken zurechtrückt. Das ist der Sinn von einer Zurechtweisung, dass wir wieder in die richtige Richtung kommen. Er fordert uns auf, dass wir die Situation beurteilen und dann die Schlüsse daraus ziehen. Und zuletzt ist es ganz klar, sucht die Ehre Gottes und baut das Haus des Herrn. Das ist die Lösung. Geschwister, und ich wünsche mir für mich selber und für uns alle, dass diese Erfahrung der Verheißungen Gottes in unserem Leben, diese Gelassenheit, diese Freude, dieser Friede, dass er da ist, weil wir Gottes Herrlichkeit suchen. Amen. Vater im Himmel, es ist eine gewaltige Botschaft und ich danke dir, dass du uns dieses Buch Haggai in dem Alten Testament geschenkt hast. Herr, wir sehen die Menschen damals. Herr, es sind Menschen wie jeder von uns. All dieses Denken, all diese Probleme, was sie erleben, Herr, das sind unsere Probleme. Und danke, dass du deinen Propheten schickst, durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, dass du das Volk Gottes nicht sich selbst überlässt, sondern, Herr, du greifst ein. Ich preise dich dafür. Herr, wir befehlen uns dir an, wir bitten darum, dass du auch bei uns eingreifst. Wir bitten darum, dass du uns ermutigst, dass du auch uns erwächst. Ich bete darum, dass wir lernen, aus dieser Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen. Herr, steh uns bei jedem Einzelnen, der da involviert ist, der sich Gedanken macht. Herr, und wir sehnen uns nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden, den du verheißen hast. Es ist gewaltig. Ich danke dir dafür. Amen.